Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Morgen, Johannes.
Hi, Reinhold.
Hey. So, jetzt mal zu einer anderen Tageszeit als sonst. Früh am Morgen, frisch ausgeschlafen.
Heute geht es um das Thema digitale Spuren.
Gestern habe ich einen Artikel in der New York Times gelesen. Folgende Geschichte. Eltern von einem Kleinkind haben festgestellt, dass im Intimbereich ihres Kleinkinds eben, dass es da Veränderungen gab, die ihnen Sorgen gemacht haben. Und die haben sich dann gemeldet bei ihrem Arzt. Und das war im Februar 2021, also noch nicht so lange her, aber eben zu Zeiten der Pandemie. Und mit dem Problem, dass eben eine persönliche Vorstellung dann eben nur unter bestimmten Schutzmaßnahmen stattfinden kann. Also alles so ein bisschen schwierig. Deswegen war die Vereinbarung, okay, sie machen Fotos aus dem Intimbereich eben und schicken das dem Arzt zu. Also das hat die Krankenschwester dort, hat es ihnen empfohlen. Haben sie dann auch gemacht. Und zwei Tage später war der Google-Account von dem Vater gesperrt. Und das hatte natürlich einen Hintergrund. Und zwar, dass die Fotos eben auf diesem Android-Handy von dem Vater automatisch hochgeladen wurden in die Google Cloud. Das passiert nämlich relativ schnell, wenn man da diese Google-Foto-App installiert hat. Die fragt, glaube ich, nur einmal nach, ob man dann die Bilder sichern will. Und das geht dann relativ schnell. Und es ist dann eben so, dass diese Bilder von Google gescannt werden. Und zwar mit einer künstlichen Intelligenz, die eben auch erkennen soll, wenn neue Fotos hochkommen, die potenziell kinderpornografisches Material darstellen. Also von der Geschichte auch schon gehört?
Nee, das ist mir neu. Ich kenne das noch nicht.
Jetzt sagen natürlich Kinderschutzorganisationen, dass das eine gute Sache ist, ne? Also dass die Anbieter, die da die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man eben Dateien speichern kann, dass dieser Inhalt eben auch durchsucht werden kann und so weiter. Das ist alles eine politische Sache, eine politische Frage. Darauf will ich gar nicht so eingehen, sondern mir geht es eher um die Tatsache, dass wir relativ unbedarft in solche Situationen kommen können. Nämlich, dass wir uns vielleicht nicht Gedanken darüber gemacht haben, welche Daten wir eigentlich wo ablegen und was damit passieren kann. Ich weiß, das ist ein relativ extremes Beispiel oder eine extreme Geschichte, was eben passieren kann, nämlich dass der Google-Account dann gesperrt wird und zwar in dem Fall tatsächlich auch radikal gesperrt wurde. Das heißt, es gab keine Möglichkeit mehr für den Vater, diesen Google-Account wieder zu entsperren, wieder zurückzubekommen. Also da hat Google nicht mit sich reden lassen. Das heißt also, die ganzen Kontakte, die Fotos und so weiter waren alle dann verloren. Also konnte der Vater auch nicht mehr rankommen. Von dem drastischen Beispiel will ich jetzt mal wegkommen und einfach allgemein drauf schauen, welche Daten wir eigentlich beim Surfen im Internet hinterlassen, welche Spuren wir hinterlassen und was das alles für Implikationen haben kann. Also welche Gefahren, welche Risiken eben dahinter stecken. Also lass uns mal drauf schauen, welche Daten werden eigentlich übertragen, wenn ich zum Beispiel auf die Google-Suche gehe und dort einfach einen Suchbegriff eingebe.
Ja, also in dem Beispiel, das du genannt hast, da sind ja im Endeffekt Bildinformationen. Das sind die Daten, die tatsächlich übertragen werden, also um die es geht. Aber zusätzlich zu diesen Daten gibt es ja auch immer Metadaten, die da mit dranhängen. Also grundsätzlich bei jeder Übertragung im Internet, da hatten wir in der VPN-Folge ja auch schon drüber gesprochen, gibt es zum Beispiel eine Absenderadresse von jeder einzelnen Anfrage, die du im Internet stellst. Und über diese Anfrage bist du mehr oder weniger schon zuordnenbar. Ja, also du hast im Endeffekt im Internet so eine Adresse, die zumindest für die Zeit, in der dein Modem irgendwie verbunden ist, einigermaßen eindeutig ist. Ja, nicht immer. Es gibt da auch teilweise so Verschleierungsmaßnahmen, die die Provider einsetzen, aber typischerweise hast du da eine und die ist typischerweise gültig so in dem Zeitraum zwischen 24 Stunden und vielleicht, keine Ahnung, 3 Monaten oder so und dann wechselt die sich. Also wir sprechen von der dynamischen IP-Adresse hier. Und zusätzlich sendet mit jeder Anfrage natürlich dein Browser noch mehr Metadaten. Also dein Browser, wenn du auf eine Webseite gehst, dann erzählt er als erstes mal der Webseite, was er für ein Browser ist. Hallo, ich bin der Firefox. Und hallo, ich hätte gern den Content bitte auf Deutsch und wenn du den nicht auf Deutsch hast, dann vielleicht auf Englisch mit US-amerikanischem Dialekt oder wenn es den nicht gibt, dann Englisch mit UK-Dialekt. Und der gibt ja eine Reihenfolge vor. Und übrigens, ich verstehe folgende Kompressionsmethoden und ich verstehe folgende Content Arten. Ja, ich hätte gern was. Und allein diese Information, die ist schon relativ charakteristisch für einen bestimmten Browser. Und dazu gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was an Metadaten eben dich relativ gut identifizierbar und zuordnenbar macht.
Ja, das nennt man jetzt dieses passive Browser-Fingerprinting, ne? Also, dass man aus den Informationen, den der Browser beim Aufruf mitliefert, dass man daraus schon eben gewisse, einerseits Schlüsse ziehen kann, andererseits versuchen kann, eine gewisse Identität festzupinnen, also von wem diese Anfrage kam, beziehungsweise eine wiederholende Anfrage, dass man dann sagen kann, könnte derjenige sein. Dann gibt es ja auch noch so ein aktives Browser-Fingerprinting, ne? Also dass man dann versucht, über JavaScript beispielsweise, also Code, den man ausführen kann im Browser, feststellen kann, was für Plugins sind da drin vielleicht oder andere Eigenschaften, die man dann aktiv anspricht, um eine Eindeutigkeit rauszuholen aus dem Browser.
Genau, also schon ohne Zutun liefert der Browser ganz viele Daten, die verwendet werden können, aber es geht dann natürlich viel mehr. Also der Webbrowser intern, der lässt sich ja programmieren von Webseiten, ne? Das ist ein ECMAScript. Und in dieser Programmiersprache, da lassen sich ganz tolle Sachen ausführen, unter anderem eben genau wie du es angesprochen hast, ja. Zum Beispiel Zeichenoperationen lassen sich da ausführen. Also ich kann sagen, okay, ich will einen bestimmten Text in so ein bestimmtes Feld, das nennt sich Canvas, reinzeichnen lassen mit der Systemstandardschriftart. Und welche Schriftart das dann ist, das ändert sich halt von System zu System ein bisschen. Und diese Grafik kann man dann analysieren, kann wiederum in diesem Code analysiert werden. Und das kann man dann verwenden, um die Zuordnung eindeutiger zu machen. Das muss man sich so vorstellen, wie bei einer Rasterfahndung. Da gibt's ganz viele Indikatoren und jeder für sich genommen hat eigentlich keine Aussagekraft. Ja, du nimmst den Firefox, ich nehme vielleicht auch den Firefox. Ja, kann man uns nicht auseinanderhalten. Aber dein Bildschirm, der ist vielleicht 1920 Pixel breit und meiner ist vielleicht 1600 Pixel breit und so weiter und so fort. Und das sind ganz viele so kleine Merkmale, alle individuell nicht ausreichend, um eine eindeutige Zuordnung zu machen, aber in der Summe dann eben schon genug, um so eine eindeutige Zuordnung von dir oder mir vorzunehmen.
Ja, lass uns mal drüber sprechen, warum das überhaupt gemacht wird, ne? Also was ist überhaupt der Zweck oder der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist, wie so oft im Internet, es geht darum, gezielt Werbung auszuspielen. Also letzten Endes zu schauen, okay, wonach suchst du, was sind deine Suchbegriffe und um dir dann später beispielsweise auf Webseiten, die du besuchst, idealerweise die passende Werbung auszuspielen. Also wenn du jetzt irgendwie gerade nach neuen Reisekoffern suchst oder sowas, dann später, wenn du auf einer anderen Seite bist, dann kriegst du eben Anzeigen für Reisekoffer angezeigt.
Genau. Oder wenn die wissen, du kamst zum Beispiel über eine bestimmte Seite rein oder du suchst gerade nach was, dann kriegst du zum Beispiel selektiv Rabatte. Ja, also die Webseite, die adaptiert sich dynamisch, um dir vorzugaukeln, das ist jetzt gerade ein ganz besonders limitiertes Angebot und das ist nur zeitlich begrenzt gültig. Also das sieht man dann oft, wenn man dann zum Beispiel in so einem Inkognito-Modus unterwegs ist und dieselbe Webseite nochmal ansurft, dann sieht man das Angebot einfach gar nicht mehr. Und du hast da auch keine Möglichkeit zurückzukommen, weil das im Endeffekt implizit durch dein Verhalten getriggert wurde und es ist gar nicht so transparent, wodurch wurde dir jetzt ein bestimmtes Angebot unterbreitet. Aber wie du sagst, es geht einfach nur drum, die wollen dein Geld, die wollen dein Geld. Die machen alles, um an dein Geld zu kommen und dir was zu verkaufen oder dir zu suggerieren, dass du was brauchst, was du vielleicht gar nicht brauchst.
Ja, was kann man dagegen tun, ne? Also es gibt einerseits jede Menge Adblocker, die verhindern, dass überhaupt die Anzeigen dann geladen werden. Das ist vielleicht dann eher so die letzte Stufe.
Ich finde, der Adblocker ist die erste Stufe, die ich mache, das ist der Grundschutz. Der IT-Grundschutz ist das für mich. Also das ist buchstäblich das erste, was ich installiere, uBlock Origin, in jedem Browser, bevor ich irgendeine Webseite ansurfe. Das Internet ist ja auch ohne Werbeblocker unerträglich, finde ich.
Ja, ja, aber sorgt der Werbeblocker dafür, dass du beispielsweise das Browser-Fingerprinting verhinderst?
Nee.
Genau, der Adblocker verhindert ja nicht, dass du im Prinzip eindeutig, mehr oder weniger eindeutig identifizierbar bist dann über die Seiten hinweg.
Nee, das sicher nicht, aber er verhindert zumindest zu einem Grad, an wie viele Seiten das übermittelt wird. Also wenn ich so eine Webseite habe und die bindet ganz viele Drittparteidienste ein, dann werden da ganz viele schon weggeblockt einfach, die diese Informationen schon gar nicht bekommen. Also das bedeutet, der verhindert, dass diese Metadaten überhaupt an Drittparteien irgendwie gehen. Also In gewisser Weise ist das schon auch ein Schutz zum Tracking, aber natürlich kein vollumfänglicher.
Ja, aber auf jeden Fall, Adblocker ist eine sehr gute Idee. Können wir nur empfehlen. Ich habe auch uBlock Origin, muss ich gerade schauen. Ja, genau. Funktioniert ganz gut. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also könnte ich nicht einfach sagen, na gut, ich werde halt immer im Private-Modus, im Inkognito-Modus browsen?
Die Frage ist halt, wie viel bringt das? Also der Inkognito-Modus ist ja, würde ich sagen, primär dazu gedacht, dass du was machen kannst, bei dem du nicht willst, dass andere Leute, die deinen Browser möglicherweise auch verwenden, sehen, was du gemacht hast.
Jetzt find mal ein gutes Beispiel.
Ja, genau. Also ich will auf die Wikipedia gehen und die Wikipedia, die ist so verrucht, was da für wilde Artikel und Wissen zu finden ist, da mache ich den Inkognito-Modus an. Und dann kann ich da drauf gehen und dann taucht es halt nicht in meiner Historie auf. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch diese Metadaten, die fallen natürlich auch im Inkognito-Modus an. Eine IP-Adresse, die gibt es ganz genauso im Inkognito-Modus. Und die Metadaten, die da übermittelt werden, die sind vielleicht anders, aber das heißt nicht, dass die irgendwie weniger zuordnenbar sind. Also im Gegenteil, ich würde sagen sogar, es ist fast eine Illusion zu sagen, dass der Inkognito-Modus dich davor schützt, dass Webseiten, die das gut machen, dich nicht tracken können.
Weil der Browser sendet immer noch, wer er ist und was er verstehen kann und die Bildschirmauflösung und so weiter. Also vermutlich, oder?
Also ist da auf jeden Fall noch genug Information drin. Ich würde mal vermuten, dass der jetzt nicht mehr genau schickt, was er ist, weil diese Information, die er per Default übermittelt, also standardmäßig übermittelt, die ist schon sehr, ja, chatty, sagen wir, also die ist schon sehr geschwätzig. Und der sagt nicht nur, ich bin der Firefox, sondern der sagt, ich bin der Firefox, ich laufe auf einem Linux, die Architektur ist x86-64, ich bin in der Version 124.349, ich bin gebaut auf einem Ubuntu und zu dem und dem Zeitpunkt und so weiter. Also das ist extrem detaillierte Information, die da mitkommt, die eigentlich völlig uninteressant ist für jeden, außer für jemanden, der dich tracken will. Also ich würde vermuten, im Inkognito-Modus wird es ein bisschen besser. Hängt wahrscheinlich auch von Browser zu Browser ab. Aber nicht ausreichend, weil diese Information, die du halt gemeint hast, Bildschirmgröße und so weiter, die muss halt einfach mitgeliefert werden. Mhm. Oder vielleicht, um zu erklären, warum die mitgeliefert werden muss. Die muss mitgeliefert werden, damit die Webseiten halt nicht super scheiße aussehen. Also zum Beispiel, angenommen, du hast eine Webseite und die soll gut aussehen auf einem PC. Und die soll gut aussehen auf einem Mobiltelefon. Dann hat der Webseitenbetreiber sich darum gekümmert. Jetzt muss ja irgendwo Code ausgeführt werden, der ermittelt, okay, gut, pass auf, für diese oder jene Webseitengröße, wenn dein Device breiter ist als 1000 Pixel oder so, dann lade die Grafik, die vielleicht groß ist, ansonsten lade eine kleinere Grafik. Und das sieht natürlich der Webserver. Der sieht dann, also hat er jetzt die kleine oder die große Grafik geladen? Und dann kann der quasi das auch schon wieder einschränken. Also diese Information, die ist natürlich auch nützlich für ein ganz legitimes Ziel, ja, um zu erreichen, nämlich, dass die Webseite gut aussieht auf jedem Gerät.
Genau, das zum Thema, wie wir uns über den Browser im Prinzip mehr oder weniger identifizierbar machen. Natürlich nicht voll auf die Person, aber ein Stück weit eben über die Seiten hinweg. Zum Thema IP-Adresse, also Absenderadresse, hat man eben, wie du gesagt hast, schon die Folge von VPNs, also die Möglichkeit, eben die Herkunft, die Absenderadresse zu verschleiern oder zu verändern. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht, ne? Also bezüglich der IP-Adresse.
Nee, gibt's nicht, aber das Spannende an diesen Umgehungsmaßnahmen ist immer, dass jede Umgehungsmaßnahme dich gleichzeitig wieder anders trackbar macht. Also zum Beispiel, angenommen, du hast jetzt einen VPN-Anbieter und die sind ja alle großartig, weil die sponsoren ja auch teilweise Podcasts und so, also die sind super, super empfehlenswert. Also auf jeden Fall, du hast so einen VPN-Anbieter, dann versteckst du dich ja in dem Pool der Leute, die auch dieses selbe VPN verwenden. Und jetzt ist die Frage, macht dich das jetzt mehr oder weniger identifizierbar? Und ich würde sagen, naja, keine Ahnung, wenn das eine kleine Webseite ist und da bist du der Einzige, der ein VPN verwendet, dann stichst du da krass raus. Und dann sind vielleicht alle anderen Merkmale gar nicht mal so wichtig, weil die wissen, ah ja, das ist der eine, der immer über das VPN kommt und in unserem Forum trollt, ja. Also, das heißt, und das ist bei allen diesen Maßnahmen so. Also zum Beispiel, ne, dieser Webseitenstring. Ich bin der Firefox und ich laufe auf Zoom. Das kann man ausschalten komplett, dass da gar nichts gesendet wird. Aber das ist natürlich auch ein Stück Information. Da hat einer explizit sich Mühe gemacht und das komplett ausgeschaltet. Also das macht es vielleicht sogar noch eindeutiger, ja, und macht es sogar noch trackbarer. Also das ist gar nicht so einfach, sich da zu verstecken oder da einfach nicht aufzufallen, ja.
Also insofern könnte das sogar als verdächtig erscheinen. Ne? Also wenn ich per VPN dann irgendwo draufgehe, da könnte ich sogar Aufmerksamkeit erregen. Eben wie du gesagt hast, dass ich da eins gewendet habe, mit einem VPN dann auf die Reisekoffer-Shopping-Seite komme.
Also ist zumindest ungewöhnlich.
Jetzt hat man es von Merkmalen, auf die wir keinen Einfluss haben. Also beispielsweise unsere Absenderadresse, okay, wir können VPN benutzen, aber angenommen, wir bewegen uns normal durchs Web, dann haben wir eben nur mal diese eine IP-Absenderadresse. Genauso mit dem Browser, mit dem wir unterwegs sind, mit dem Computer, mit dem wir unterwegs sind. Im Grunde sind das ja Merkmale, die wir jetzt nicht so direkt beeinflussen. Es gibt ja dann aber auch noch die Möglichkeit, mehr Einfluss zu nehmen, nämlich Beispiel vom Anfang, das ich genannt habe, aus dem Artikel von der New York Times, die Geschichte, wie ich eben mit Accounts umgehe, die ich habe, also sei es jetzt ein Google-Account, ein Apple-Account, whatever. Also, dass ich auch da versuche, möglichst sparsam mit meinen Daten umzugehen, um dann nicht in Probleme zu kommen. Hast du da so ein paar Tipps?
Das ist immer so eine Abwägungssache, ne? So ein Cloud-Account, über das man möglichst viele Dienste macht, das ist halt bequem. Und man kann sich jetzt selber das Leben ein bisschen unbequemer machen und dann aber die Information halt streuen und verteilen auf verschiedene Dienste, indem man zum Beispiel halt viele separate Accounts verwendet und jedes sieht eigentlich nur einen Teil von dir. Ja, also bei YouTube habe ich halt vielleicht eine E-Mail-Adresse, mit der ich mich da registriert habe und bei anderen Diensten verwende ich was anderes. Ich verwende keinen Single Sign-On, über den die quasi alles connecten können, sondern ich habe halt zig verschiedene Accounts bei zig verschiedenen Diensten mit allen verschiedenen, ja, verschiedenen Usernamen, verschiedenen Passwörtern. Da habe ich natürlich auch Wahl drauf, was nehme ich da für Benutzernamen. Und da sind wir halt als Menschen irgendwie von unserem persönlichen Narzissmus oft auch einfach getrieben, ja, und nehmen da halt dann Sachen, die wir mögen oder Sachen, die uns identifizieren. Also klar, Vorname, Nachname, Jahreszahl ist halt so der Klassiker, aber auch unsere Hobbys oder unsere Nutzernamen, ja, ich nehme mich da nicht aus. Also ich habe mal einen Nutzernamen gefunden, den ich cool finde, den habe ich auf GitHub und den habe ich vielleicht auch irgendwo anders verwendet jetzt, ja. Und das Problem wird, wenn die sich so tracken lassen. Also wenn du nach dem Namen dann suchst und der ist vielleicht originell oder eindeutig genug, dass der sich im Internet leicht auffinden lässt. Und so auch wieder, ne, wie eine Rasterfahndung, lassen sich Leute eben tracken und lassen sich Leute aufspüren. Und vielleicht hast du in dem Anglerforum was verraten über dich, dass du auf deinem GitHub-Account halt nicht willst, dass die Leute wissen. Aber es gibt Leute, die sind da sehr geschickt drin, eben in diesem, ja, Doxing, also in dem Aufspüren persönlicher Informationen, das du verteilt hast. Und über solche Connections lässt sich das halt auch rausfinden. Also ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, bei so Foren oder so, wo ich mich anmelde, grundsätzlich mit Fake-Identität aufzutreten und mit irgendwelchen Sachen, die mich eigentlich nicht die Bohne interessieren. Ja, also keine Ahnung, dann nenne ich mich nach irgendeiner Stadt, die mich nicht die Bohne interessiert. Ich mache irgendeine Fake-Jahreszahl dahinter, in der ich nicht geboren bin oder so. Und ich trete auch immer mit irgendeinem Fake-Namen auf. Ja, weil es geht niemandem was an. Ja, wenn ich da eine Frage im Anglerforum stelle, ja, welcher Wurm muss an den Haken oder keiner? Okay, man merkt vielleicht, ich kenne mich mit Angeln gar nicht so gut aus. Aber weißt du, was ich meine? Also Diese Information, die gehört eigentlich gelöscht, aber löschen kannst du die eigentlich nicht mehr oder du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du die löschen kannst. Also musst du dafür sorgen, dass du die präventiv anonymisierst.
Also du weißt ja, ich bin ja ein kleiner Apple-Fanboy und diese Art der Anonymisierung, also zumindest mal teilweise, hat es tatsächlich auch schon als eine Standardfunktionalität von der iCloud bei Apple reingeschafft. Also zum Beispiel, dass wenn du dich auf Webseiten neu anmeldest oder registrierst oder sowas, dass du dann automatisch die Funktion hast, okay, E-Mail-Adresse verbergen. Das heißt, Apple findet dann für dich einfach so eine Fake-E-Mail-Adresse, mit der du dich dann registrieren kannst, sodass deine echte E-Mail-Adresse dann nicht hinterlegt wird. Natürlich, völlig klar, ich sehe schon ein Grinsen im Gesicht, weiß Apple natürlich die Zuordnung, ist ja klar, ne? Also Apple weiß dann die und die und die und die Fake-E-Mail-Adresse, die gehört zu mir.
Genau, also ich meine, ich bin ja tendenziell, du kennst mich ja auch, eher Apple-kritisch eingestellt, aber die Frage ist, ne, die versprechen ihren Nutzern halt, ja, wir tracken euch nicht und ihr zahlt uns ja viel Geld dafür, sehr, sehr viel Geld für diese sehr, sehr teuren Computer und Handys und deswegen haben wir das gar nicht nötig, irgendwie hier euch zu tracken und so. Ich bin da skeptisch. Also ich weiß es nicht, es ist immer noch halt ein Konzern, der muss halt Profit erwirtschaften und irgendwie, ich vertraue der ganzen Sache einfach nicht, ja. Grundsätzlich ist das natürlich ein gutes Feature und es scheint für mich auch so, als ob die sich da Mühe geben. Aber ja, wie du es halt sagst, es ist halt immer noch ein Dienstleister, der dann letztlich alle Informationen hat und die dann vielleicht auch rausgeben muss. Ja, vielleicht auch anlasslos. Also das weiß man ja nicht. Ist eine US-Firma. Wenn die jetzt ein Gesetz machen und sagen, ja, hier Apple, gib mal die ganzen Informationen von allen Leuten einfach anlasslos raus, dann machen die das einfach. Und dagegen können die sich halt einfach nicht wehren.
Nee, ich gebe dir vollkommen recht. Also genau der Punkt eben, dass man auch sagen kann, okay, meinetwegen, ich vertraue diesem Konzern völlig und all meine Daten an und so weiter, gibt es immer noch den Faktor, den du genannt hast und den hat man auch in einer früheren Folge schon mal, ne? Also auch zu den VPNs, da referenzieren wir gerade nochmal hin. Was, wenn die Gesetzgebung entsprechend so ist, dass diese Daten diese Verknüpfung rausgeben müssen und eigentlich dafür gar nichts können, ja? Also wenn man jetzt sagt, okay, privatwirtschaftlich läuft da alles sauber und toll und die kümmern sich um die Privatsphäre, aber eben, das ist auch noch ein Faktor. Ja, also ich bin da auf jeden Fall auch skeptisch, keine Frage.
Ich meine, man muss ja auch sagen irgendwie, also es ist halt einfach so bequem, wenn man irgendwie eingeloggt ist. Also hast du mal probiert, im Internet zu surfen, wenn du nicht irgendwie mit einem Google-Account eingeloggt bist?
Du meinst jetzt im Browser oder?
Ja, im Browser, ja.
Ja gut, also ich bin nicht so oft mit dem Chrome unterwegs, tatsächlich auf meinem privaten PC, sondern eher mit einem Safari und da ist jetzt eine gute Frage, ob ich da eingeloggt bin. Boah, muss ich mal nachschauen.
Also was mir halt aufgefallen ist, oder wenn du auch im Inkognito-Modus unterwegs bist, da musst du halt die bizarrsten Captchas überall beantworten dann. Ne? Jede Webseite sagt dann, bist du jetzt aber wirklich ein Mensch und so. Und diese Captchas, also da könnte ich mich ja auch drüber aufregen, die sind einfach voll schwer geworden mittlerweile. Also, oder ich bin zu dumm. Vielleicht bin ich einfach zu wenig Mensch, dass ich die gut beantworten kann. Ich hatte ja, welche dieser Löwen haben geschlossene Augen? Und das waren dann so computergenerierte Bilder.
War das ein Google Capture?
Ich glaube schon, ja. Aber das waren halt so generierte Bilder. Also es waren halt auch keine echten Löwen. Und dann fragst du dich schon, naja, das ist so ein halb zues Auge. Was haben jetzt wahrscheinlich die meisten Leute geantwortet hier? Oh, ey. Nee, das nervt voll. Also, ne, und wenn du dann eingeloggt bist, dann sagen die, wir wissen, du bist ein Mensch. Alles gut. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Du, das brauchen die zum automatisierten Fahren. Also die müssen natürlich erkennen, ob der...
Was? Ob die Löwe die Augen offen haben.
Ja, genau. Also schlafen oder nicht, ja.
Ja, oder wählen sie alle Boote und dann sind da aber Schiffe dabei. Dann fragst du dich, ist jetzt der semantische Unterschied zwischen Boot und Schiff wichtig? Oder worauf wollen die raus, weißt du? Und dann... Wenn du es dann dreimal falsch gemacht hast, dann kommst du einfach nicht mehr raus. Ich hatte es echt schon mal, dass ich es so oft falsch gemacht habe, dass du dann wahrscheinlich eine absurd hohe Anzahl an richtigen Captchas brauchst, um wieder reinzukommen. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben, weil nach dem fünften Versuch oder so habe ich ja auch keine Lust mehr. Dann sollen die doch denken, ich bin Roboter. Piep, boop.
In der Konsequenz ist es aber schon ganz schön krass, finde ich. Also wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt. Das ist ja im Grunde so der Todmann-Schalter, oder? Also, dass ich eingeloggt bin bei Google oder sowas, um dann auf Webseiten im Grunde zu markieren, ja, ich bin ein echter Mensch.
Ja.
Also, das ist schon heftig.
Das ist voll krass und das ist voll spannend auch, weil, ne, es geht ja immer um Einwilligung, ne? Ja, willst du hier dürfen wir die Cookies bei dir speichern und du kannst dann auf Ja, alle akzeptieren klicken oder so oder ja, du musst dich bei uns nicht einloggen bei Google oder so, das ist rein freiwillig. Und das hat ein ganz wichtiger amerikanischer Linguist, Noam Chomsky, der ist in der Informatik auch super bekannt, mal richtig pointiert auf den Punkt gebracht, ich glaube so Anfang der 90er, der hat es genannt Manufacturing Consent. Also Einwilligung erzeugen, indem du geeignet die Fragen stellst, indem du das Userverhalten beeinflusst, indem du die Webseite einfach richtig scheiße machst, wenn du nicht eingeloggt bist. Ja, dann musst du halt einen Capture machen, ja? Hast du da Bock drauf? Nein, natürlich nicht, ja? Log dich doch einfach ein, dann wird das alles viel schöner und angenehmer und dann kannst du dich wohlfühlen hier, ja? Also das hat Chomsky wirklich schon, ja, ich würde sagen Ende der 80er, Anfang der 90er eben durch dieses Manufacturing Consent auch ein Buch geschrieben drüber, pointiert auf den Punkt gebracht und das ist das, was wir heute auch ganz oft sehen, ja? Diese Cookie-Einwilligungsbanner, die dich, wenn du nur so halb drauf schaust, da klickst du immer aufs Falsche, da klickst du immer auf, ja, ich möchte das, obwohl du es vielleicht eigentlich nicht möchtest, ja. Das ist so ein Beispiel von Manufactured Consent.
Ja, das ist wirklich schlimm. Also das ist ja ein eigenes Thema überhaupt. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, ob man das nicht mal standardisieren könnte oder sowas, ja. Also diese Banner sehen echt jedes Mal anders aus und du hast vollkommen recht, ne? Also dieses alle Cookies erlauben, ist dann immer schön fett hinterlegt, so in der Form von wegen, ja, natürlich, okay, ich will das oder sowas. Und dieses Abwählen ist dann auch kompliziert und du weißt nicht, ob die Standard-Settings von dem, nee, ich will das jetzt eigentlich nicht, ich will nicht getrackt werden, ob die so okay sind und so und ob du da jetzt eine Liste von 100 Schaltern durchgehst, die ein- und ausschaltet, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich frage mich da auch, warum das nicht normiert oder standardisiert werden kann, im Sinne von, dass der Browser das dann für mich dann auch übernimmt. Also, dass ich im Browser zum Beispiel sagen kann, ich will das einfach nicht. Also, wenn mich eine Webseite sowas fragt, dann will ich es grundsätzlich nicht. Ich will das ablehnen. Und dass ich dann nicht mehr dieses blöde Fenster bekomme.
Also, ich würde sagen, diese Thematik, die ist deswegen halt einfach so hemdsärmlich gelöst, weil die Leute, die da die Gesetzgebung gemacht haben, einfach keine Ahnung haben. Ne? Also, die haben im Endeffekt Cookies identifiziert als die Art, durch die wir getrackt werden. Ja, muss man vielleicht auch mal was dazu sagen. Was ist ein Cookie? Mhm. Cookies werden ja in diesen Bannertexten immer oft beschrieben als, das sind kleine Dateien, die auf deinem Rechner gespeichert werden. Das ist Bullshit. Das sind keine kleinen Dateien. Ein Cookie ist im Endeffekt so ein Papagei, den dir der Webserver auf die Schulter setzt. Und der Papagei ist trainiert, irgendwas zu sagen. Und wenn du dann wieder zu der Webseite kommst, dann sagt der Papagei als erstes das. Ne? Der Papagei, der ist von der Webseite trainiert, Hallo zu sagen. Und wenn du dann die Webseite wieder besuchst, dann sagt er Hallo. Ja, so. Das ist alles, was ein Cookie ist. Das ist ein kleiner Papagei. Und du hast ganz viele von diesen Papageien auf der Schulter und die reden halt mit verschiedenen Webseiten. Und so kann eine Webseite dir initial halt ein Codewort zuweisen, ja. Also Fruchtsalat zum Beispiel und dann sagt der Papagei immer Fruchtsalat und dann weiß die Webseite, okay, gut, ich weiß, wer das ist, ja, so. Aber diese Cookies, wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben, die sind eigentlich gar nicht mehr der Kern der Sache. Das ist nicht die einzige Art, über die du getrackt wirst und die Firmen, die tracken dich längst über andere Sachen, die brauchen die Cookies eigentlich gar nicht mehr so. Die sind zwar schön und einfach einzubinden, aber das ist gar nicht mehr das, worüber die funktionieren, aber die Gesetzgebung hinkt da einfach furchtbar hinterher, ja, also eigentlich ist das, finde ich, so ein ganz komisches Thema, ja.
Über einen Aspekt haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Also wir hatten es ja jetzt von, welche Spuren hinterlassen wir im Internet, wenn wir uns dort bewegen und rumsurfen und so weiter. Aber wie ist denn in der nicht digitalen Welt, also in der realen, in der physischen Welt, wenn wir uns da bewegen? Ne? Wir haben ja Geräte, die wir mit uns führen, sei es jetzt ein Mobiltelefon oder andere digitale Geräte, die irgendwie funken können beispielsweise. Da hinterlassen wir ja auch Spuren, ne? Also das sind ja auch Berichte in den letzten Jahren immer wieder gewesen, welche Möglichkeiten es da gibt, uns als Menschen unsere Bewegungen zu tracken.
Also wenn du im Endeffekt dein Handy mitnimmst und da ist WLAN an und da ist auch vielleicht Bluetooth an, dann wird es sich mehr oder weniger identifizieren, ja, oder identifizieren lassen. Das kommt immer darauf an, wie jetzt da die genaue Implementierung ist. Ja, also typischerweise hast du bei einem WLAN eben eine eindeutige MAC-Adresse, also eine Hardware-Adresse, die deinem Gerät bei der Produktion zugewiesen wurde. Und es ist zwar möglich, die zu anonymisieren, aber die meisten Geräte machen das einfach nicht. Und die Geräte suchen dann zum Beispiel nach WLANs. Und die sagen, also vor allem so versteckte WLANs eben, ist hier das WLAN Hotel Freiburg in der Nähe oder nicht? Und das ist natürlich eine eindeutige Information. Also da, wenn du das im Äther dann siehst, dann weißt du, okay, dieses Gerät, das war schon mal in diesem WLAN offenbar eingebucht und so weiter und so fort. Und natürlich über Bluetooth ist es ähnlich. Da gibt es auch Anonymisierungsfeatures und so weiter, aber nicht alle verwenden die. Das bedeutet, ne, wenn dein Handy mit deinem Fitness-Tracker oder so kommuniziert, dann ist das natürlich auch eine Kommunikation, die sich von außen da beobachten lässt. Also das ist nicht so schön.
Lass uns das in einer Extra-Folge machen, weil ich finde, das ist so umfangreich, dieses Thema eben Funkprotokolle, mit was wir unterwegs sind, WLAN, Bluetooth, NFC und so weiter. Also das sind größere Themen. Lass uns das in einer Extra-Folge machen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die wir auch besprechen sollten, ist ja das Thema, welche Metadaten in den Daten drin sind, die wir hochladen und was die preisgeben können. Also beispielsweise in Fotos.
Selbst in den Daten, die wir übermitteln, sind wiederum im Bauch Metadaten drin. Also bei Fotos zum Beispiel, wie du gesagt hast, da sind EXIF-Informationen drin, die verraten, welche Kamera ist verwendet worden, um das Foto aufzuladen. Und viel kritischer auch bei Handys oft auch eben Geolocation-Daten. Also das bedeutet, dein Handy hat ja einen GPS-Empfänger, das kann dich genau pinpointen. Und wenn du jetzt ein Foto von dir machst und das einfach irgendwo hochlädst, unverändert, dann verrätst du im Endeffekt genau deinen Standort, auf dem du das aufgenommen hast. Also das wird halt auch gern hergenommen, um Leute zu de-anonymisieren und dann zu doxen. Also da muss man echt richtig aufpassen, was man da hochlädt. Ich finde es voll krass, weil in dem Framing, da wird es oft so dargestellt, als ob dieses Entfernen dieser Metadaten halt nur von Verbrechern gemacht wird. Also ich habe einen Bericht aus dem Register gefunden, das ist so eine englische Technologie-Webseite, wo die geschrieben haben, und ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, ja, Kriminelle haben angefangen damit, aggressiv EXIF-Informationen, EXIF-Metadaten aus ihren Bildern zu löschen, um es für die Strafverfolgungsbehörden schwerer zu machen, sie zu orten. Und das haben wohl zwei Harvard-Universitätsstudenten rausgefunden. Und das finde ich irgendwie voll krass, ne? Weil das ist überhaupt nicht aggressiv, das ist rein defensiv, das ist reiner Selbstschutz, diese Metadaten einfach rauszulöschen aus so Dings. Das geht niemandem was an. Und ne, da ging es auch drum, ja, im Darknet, Mensch, diese bösen Waffenverkäufer, die wollen noch nicht mal ihren Ort preisgeben, von dem sie ihre illegalen Waffen oder Drogen verkaufen und so. Naja, also sorry, die sind halt einfach nicht saublöd, ja. Also ich meine, das erwarte ich eigentlich, ja, das mache ich grundsätzlich bei allem und ich verkaufe keine illegalen Waffen im Darknet. Also ich finde das Framing komisch, ja, das sollte eher die Standardmaßnahme sein, finde ich.
Lass uns noch ein bisschen versöhnlich aus der Folge gehen und ein bisschen optimistisch. Das Gute ist ja, dass beispielsweise Dienste wie WhatsApp oder sowas, wenn ich da Bilder drüber verschicke, eben diese EXIF-Daten nicht übertragen. Das heißt also, wenn ich ein Bild über WhatsApp übermittelt habe, dann sehe ich eben nicht, wo das aufgenommen wurde und wann und so weiter. Also.
Ach, das habe ich gar nicht gewusst, dass die das rauslöschen. Ist das so?
Das ist so, ja, ja. Das kannst du ruhig mal testen. Kannst mal ein Bild von mir angucken, runterladen und mal die EXIF-Daten anschauen. Also da wirst du nicht viel drin finden. Naja, es gibt Dienste, die da schon auch einen Blick drauf haben und sich darum kümmern. Ja, ich würde jetzt einfach mal eine positive Absicht tatsächlich dahinter vermuten, dass eben diese EXIF-Daten rausgelöscht werden.
Nee, auf jeden Fall.
Am Ende liegt es vielleicht an was Technischem oder sowas, weil sie beispielsweise auch die Bilder runterkomprimieren oder sowas. Aber auch da könnte man die EXIF-Daten drin lassen.
Könnte man drin lassen, eben. Genau. Ja. Nee, also du hast da schon vollkommen recht und voll cool. Ja, das ist doch schön.
Gut, ich würde sagen, damit sind wir, glaube ich, auch schon von der Zeit am Ende. Lass uns mal für heute Schluss machen. Ich habe so das Gefühl, wir haben viele Themen angeschnitten, die wir noch mal tiefer besprechen sollten. Aber ist ja perfekt, oder? Gibt uns Stoff für weitere Folgen. In diesem Sinne, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns bitte an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und dann noch einen schönen Tag. Mach's gut, Johannes.
Du auch, Reinhold. Tschüss, ciao.
Ciao, tschüss.